Guten Morgen auch von mir. Ich freue mich auch, euch auch mit begrüßen zu dürfen zu diesem Gottesdienst, den wir feiern dürfen, dieses Tauffest. Die meisten Feiertage, die wir so uns im Kalender rot angestrichen bekommen haben, haben einen besonderen Hintergrund. Heute ist beim Sonntag, Dani hat es schon in der Einleitung erwähnt, ein Feiertag, an dem daran gedacht wird, dass Jesus in Jerusalem als König eingezogen ist. In einer Woche werden wir Ostern feiern, ein Feiertag, an dem wir gedenken, dass Jesus auferstanden ist, dass er vom Tod auferstanden ist. Heute haben wir als Gemeinde auch einen Feiertag, wir feiern Taufe. Aber was ist der Hintergrund von der Taufe? Gibt es so ein Wort, was wir auch benutzen könnten, um zu erklären, was ist geschehen, was ist passiert, dass wir heute dieses Fest haben? Ich denke, dass mehrere Begriffe und mehrere Erklärungen jetzt genannt werden könnten, doch ein Begriff, glaube ich, erklärt sehr zentral, was passiert ist, was der Hintergrund der Taufe ist. Und dieser Begriff lautet Versöhnung. Versöhnung mit Gott. Das Wort Versöhnung, das verwenden wir in unserem alltäglichen Sprachgebrauch wahrscheinlich jetzt nicht so oft. Wir kennen es vielleicht noch daher, dass die Eltern zu einem kommen und sagen, ja, jetzt geh und versöhne dich mit deinem Bruder, mit deiner Schwester. Ja, was war damit gemeint? Was sollten wir tun? Wir sollten zum Bruder, zur Schwester gehen und die Beziehung, die irgendwie gestört war, wieder in Ordnung bringen. Das, was zur Feindschaft geführt hatte, sollte aus dem Weg geräumt werden. Dann musste halt vielleicht das Spielzeug, was weggenommen wurde, wieder zurückgegeben werden. Und wozu? Wozu Versöhnung? Damit wieder Frieden herrscht. Versöhnung bedeutet, dass Frieden geschaffen wird zwischen zwei verfeindeten Parteien. Und nicht nur in zwischenmenschlichen Beziehungen erleben wir Feindschaft und Trennung. Die Bibel beschreibt uns, wie jeder natürliche Mensch in einer Feindschaft mit Gott lebt. Das Wegnehmen eines Spielzeugs ist nur eine sehr große Untertreibung im Vergleich dazu, was die Feindschaft zwischen Gott und dem Menschen eigentlich ist und was dazu geführt hat. Diese Feindschaft des Menschen gegen Gott entsteht durch das Verachten von dem Anspruch Gottes, geehrt zu werden. Die Feindschaft entsteht durch das bewusste Missachten der Gebote des heiligen, gerechten Gottes. Die Feindschaft entsteht durch das Ableben der barmherzigen Hilfe dieses liebenden Gottes. Die Feindschaft, diese Scheidung zwischen Gott und Menschen, steht wegen den Vergehungen der Menschen, wegen der Vergehungen von dir und mir. So sagt es auch Jesaja, Kapitel 59, Vers 2 zum Volk Israel. Eure Vergehungen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Vorhin habe ich aber jedoch gesagt, dass der Hintergrund von Taufe auch als Versöhnung beschrieben werden könnte, dass die Feindschaft jetzt beendet ist, dass nun wieder Friede zwischen Gott und Menschen herrscht. Das möchte ich auch durch diese Predigt zeigen. Ich möchte zeigen, dass auch Taufe das Bekenntnis ist zwischen mir und Gott herrscht und Frieden. Ich bin versöhnt mit Gott. Doch was musste für diese Versöhnung geschehen? Und welche Auswirkungen hat es auf diese Versöhnung? Welche neue Lebensumstände entstehen dadurch? Auf diese Fragen antwortet auch der heutige Predigttext aus 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17 bis 21. In diesem Abschnitt, da finden wir mehrere Elemente, welche diese Versöhnung genauer beschreiben. Und da die Zeit begrenzt ist, möchte ich heute nur auf drei thematisch eingehen. Erstens das Werk der Versöhnung, zweitens die Realität der Versöhnung und drittens der Dienst der Versöhnung. Mein Wunsch ist, dass wir durch die Betrachtung von diesen Elementen die Versöhnung zwischen Gott und Menschen besser verstehen. Dass wir den Zusammenhang zwischen Versöhnung und Taufe verstehen und dass wir dann dadurch neu mit Dankbarkeit erfüllt werden und im Glauben gestärkt werden und im Dienst am Evangelium gestärkt werden. Bevor wir den Text lesen aus 2. Korinther 5, noch eine Vorbemerkung zur Vorgeschichte dieses Abschnitts. Die Gemeinde in Korinth, an die Paulus hier schreibt, diesen Brief, das war keine einfache Gemeinde. Es gab Streit, es haben einige Sünden vorgeherrscht, es herrschte Chaos. Paulus hatte sie mehrfach ermahnt, er hat ihnen Briefe geschrieben, er war selber vor Ort und er war bemüht um diese Gemeinde gewesen. Und lange sah es aber so aus, dass sich aber nichts ändern würde. Doch dann hat ihn jetzt die Nachricht erreicht, dass ein großer Teil der Gemeinde doch umgedacht hat. Er hört, dass unter den Korinthern, so heißt es, eine Betrübnis nach Gottes Sinn herrscht. Nur noch eine Gruppe, die war vehement gegen ihn gewesen. Sie greifte seine Person an und vor allem auch sie greifte seine Botschaft an. Er sei wohl schwach in seinem Auftreten, er sei ein falscher Lehrer ohne Autorität, so die Vorwürfe. Und in dieser Situation schreibt jetzt Paulus diesen zweiten Korintherbrief, eigentlich mit Freude über die Nachricht, dass die Korinther Buße getan haben, aber auch in Traurigkeit über die Verleumdungen und die Angriffe. Und nun verteidigt sich hier Paulus, nicht durch eine Selbstdarstellung. Er verteidigt seinen Dienst vor allem, indem er in diesem heutigen Textabschnitt auch zeigt, worum es in seinem Dienst eigentlich wirklich geht. Nicht um ihn selbst, sondern um die Botschaft der Versöhnung mit Gott. Er stellt das Evangelium, diese gute Nachricht von Christus dar und bekräftigt, dass er jetzt die Aufgabe hat, diese Botschaft zu verkündigen. Und deshalb sei er so bemüht um die Gemeinde, um diese Botschaft immer mehr und herrlicher darzustellen, auch durch diese Gemeinde. Und jetzt kommen wir endlich zum Predigttext. Wenn ihr die Bibel dabei habt, schlagt auch gerne mit auf. Genau, der Text ist auch eingeblendet, könnt ihr auch dort mit verfolgen. 2. Korinther, Kapitel 5, die Verse 17 bis 21. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Wie denn Gott in Christus war, die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi Statt, dem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Ich bete. Herr, wir kommen zu dir als Menschen, die abhängig sind von dir. Du, Herr, musst wirken, du musst uns die Ohren öffnen, dass wir deine Worte verstehen. Danke, dass du es versprochen hast, dass du es tust, wenn wir mit aufrichtigem Herzen zu dir kommen. Und so bitte ich dich, dass du unser Herzen weich machst, dass deine Worte in uns eindringen. Sei auch gnädig meiner Schwachheit, gib mir Ruhe in den Worten und wirke du, Herr. Amen. Versöhnung ist der Kern dieses Abschnitts. Fünfmal erwähnt Paulus hier das Wort Versöhnung oder das Wort Versöhnen. Aber was war notwendig für diese Versöhnung? Was ist dieses Werk der Versöhnung? Das Werk der Versöhnung, das ist mein erster Punkt heute, den ich beleuchten möchte. Und lass uns dafür einmal auf Vers 18 blicken. Dort heißt es, alles aber von Gott. Paulus stellt hier klar, die Versöhnung beginnt nicht beim Menschen, sondern bei Gott selbst. Alles geht von ihm aus. Gott ist es, der die Schöpfung in sein Dasein ruft. Gott ist es, der den Menschen schafft, dass er in Beziehung zu ihm lebt. Gott ist es, der selbst dort, wo diese Beziehung kaputt geht, selbst die Initiative ergreift und die Beziehung wiederherstellen möchte. Gott ist also auch der Handelnde in der Versöhnung. Es ist Gott, der will, dass der Mensch gerettet wird. Es ist Gott, der diese Rettung plante. Es ist Gott, der Christus in die Welt gesandt hat. Schon im Alten Testament zeigt Gott diesen rettenden Willen durch den Propheten Hesekiel, sagt er dort, Hesekiel 34, Vers 11 und 16, denn so spricht der Herr, Herr, siehe, ich bin es, und ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihrer annehmen. Das Verlorene will ich suchen und das Versprengte zurückbringen, und das Gebrochene will ich verbinden und das Kranke will ich stärken. Gott, er geht dem Verlorenen aktiv nach. Er versöhnt den Menschen mit sich selbst. Er selbst sucht, er selbst versöhnt. Das ist eine Sache, die wir zunächst anerkennen müssen. Und so heißt es auch weiter dann, Vers 18, der uns mit sich selbst versöhnt hat. Eigentlich müsste doch der Mensch aktiv werden, oder? Eigentlich ist doch der Mensch daran schuld, dass diese Beziehung zerbrochen ist, dass da jetzt Feindschaft ist. Der Mensch hat doch durch seine Sünde diesen riesigen Berg an Schuld bewirkt, der jetzt zwischen Gott und den Menschen liegt und diese Beziehung stört. Doch Gott handelt. Er versöhnt die Menschen mit sich selbst. Ist das nicht wunderbar? Die Versöhnung ist nicht abhängig davon, was wir irgendwie gewirkt hätten oder was irgendein anderer Mensch für uns gewirkt hätte. Es ist nicht wie mit einem Ausbildungsplatz. Da können die Eltern mal noch ein gutes Wort einlegen beim Chef und dann über Vitamin B einen Platz besorgen. Eltern können nicht über Vitamin B im Himmel einen Platz für das Kind bewirken. Es ist auch kein Geistlicher, sei es der Pastor, sei es der Papst, der unsere Schuld einfach für bezahlt erklären könnte. Kein Amt, kein religiöser Titel kann vor Gott Versöhnung herbeiführen. Es sind auch keine Emotionen, die wir vor Gott irgendwie zeigen könnten, um uns ja irgendwie besonders darzustellen und ja ihn dazu zu bewegen, dass er jetzt einfach darüber hinwegsieht über die Schuld. Weder Reuegefühle noch Betroffenheit können diese Schuld einfach so aufheben. Unsere Gefühle, sie ändern nicht Gottes Sicht auf unsere Schuld. Aber Gott ist der Handelnde und das darf den Gläubigen Sicherheit geben. Überleg mal, was es bedeuten würde, wenn die Versöhnung von der Tat eines Menschen abhängig wäre. Was wäre, wenn die Versöhnung von den Eltern abhängt, die Eltern aber versagen? Wenn sie selbst sündigen und so den Zugang und ihr Zugang jetzt zu Gott verwehrt ist? Was wäre, wenn die Versöhnung ja von irgendeinem Geistlichen abhängen würde, die Person selbst nicht treu ist, sie ihre Person nicht mehr gewissenhaft ausübt, sondern selbst sündigt? Was wäre dann mit der Versöhnung? Was wäre, wenn die Versöhnung von unseren Empfindungen abhängig sein würde und unsere Gefühle schwanken würden? Und das ist nicht nur in der Theorie so, sondern es passiert ja tatsächlich. Man erlebt Gottverlassenheit. Man muss auf einmal feststellen, dass man Gott nur noch halbherzig liegt. Was wäre dann mit unserer Versöhnung, wenn unsere Versöhnung von unseren Empfindungen abhängig sein würde? Versöhnung hängt nicht an uns, sie hängt nicht an anderen Christen, sie hängt an Gott. Und das darf uns Sicherheit geben. In Zeiten, wo Glaubensvorbilder auf Irrwege geraten, dürfen wir wissen, das ändert nichts an meiner Versöhnung mit Gott. Wenn wir selbst mit schwankenden Gefühlen zu kämpfen haben, wenn wir Gottverlassenheit erleben, wenn wir merken, dass wir Gott nicht mehr mit ganzem Herzen nachfolgen, dann dürfen wir wissen, das ändert nichts an meiner Versöhnung mit Gott. Darin dürfen wir in schwierigen Zeiten ruhen. Doch was genau hat Gott denn getan? Vers 19 heißt es dazu weiter, wie denn Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete. Gott versöhnt die Welt mit sich selbst, indem er all die Übertretungen nicht zurechnet. Wie kann das sein? Dieser Berg an Schuld, der sich auftürmt zwischen Gott und Menschen, soll einfach weg sein? Kann es wirklich sein, dass Gott auf einmal diese Schulden nicht mehr für bemerkenswert hält? Kann es wirklich sein, dass Gott diese Feindschaft zwischen ihm und uns einfach für beendet erklärt? Schaut Gott über Schuld einfach so hinweg? Stell dich mal vor, ihr wärt Richter. Vor euch steht ein Mensch, der viele Menschen umgebracht hat. Die Beweislage ist eindeutig. Er hat kaltblütig gehandelt, aus niederen Trieben, das Leben vieler Menschen genommen. Wäre es gerecht, dass man den Mörder freispricht? Nein, niemals. Selbst wenn er die Taten gesteht und sagt, dass es ihm leid tut, das Gesetz fordert Bestrafung. Für die Schuld muss bezahlt werden. Handelt Gott also ungerecht, wenn er die Schuld dem Menschen nicht mehr zurechnet? Es würde absolut gegen den Charakter Gottes sein, wenn das der Fall wäre. Aber es ist nicht so. Auch wenn Gott die Schuld dem Menschen nicht zurechnet, so lässt er sie deshalb nicht unter den Tisch fallen. Vers 21 lesen wir, was mit der Sünde, mit der Schuld stattdessen passiert. Vers 21, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Damit Versöhnung herrscht, damit Frieden zwischen Gott und Menschen herrscht, muss dieser Schuldenberg beseitigt werden. Und damit dieser Schuldenberg beseitigt wird, muss die Strafe der Schuld getragen werden. Das fordert das gerechte Gesetz Gottes. Und das lässt Gott seinen Sohn Jesus Christus tun. Jesus, er ging als Sündloser über die Erde. Er war zwar versucht, das lesen wir, aber er kannte die Sünde nicht. Er war in den gerechten Augen Gottes ein gerechter Mensch gewesen. Gott, der Vater, war voller Zufriedenheit über den Wandel seines Sohnes. Jeder Moment seines Lebens ehrte in vollem Maßen seinen Vater. Und dann machte Gott Jesus für uns zur Sünde. Er wurde nicht zu einem Sünder, das wäre eine Irrlehre, aber er wurde behandelt, als wäre sein gesamtes Wesen Sünde. Christus geht stellvertretend für den Sünder an das Kreuz. Er wurde vom Vater behandelt, als hätte er das getan, was ich getan habe, was du getan hast, was dein Nebensitzer getan hat. Er nimmt die Strafe auf, die wir verdient hätten. Gott tritt die Schuld nieder, indem er die Schuld auf seinen Sohn legt und dann seinen Sohn zertritt. Christus wurde am Kreuz nicht nur von Nägeln durchbohrt, Gottes Zorn durchbohrte ihn. Der gerechte Zorn über deine und meine Schuld wurde gestillt durch das Blut Jesu Christi. Wie in die tiefste Stelle des Meeres, so sank Jesus Christus in das Totenreich und mit ihm versank auch dieser Schuldenberg, den Gott ihm zugerechnet hatte. Christus wird stellvertretend zur Sünde gemacht. Wofür? Damit wir Frieden haben dürfen. Zum Ende von Vers 21 heißt es auch weiter, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Wenn Christus für dich bezahlt hat, wenn keine Sünde mehr zwischen dir und Gott steht, dann ist die von Gott geforderte Gerechtigkeit erfüllt. Dann bist du vor Gott gerechtfertigt. Dann kann Frieden herrschen. Das Werk der Versöhnung, Jesu stellvertretender Tod ist vollbracht. Diese Versöhnung wird für dich persönlich wirksam, wenn du dich ganz darauf verlässt, wenn du daran glaubst. Wenn du annimmst, dass Christus stellvertretend für dich am Kreuz gestorben ist, wenn du in ihm bist, also in Christus, so heißt es hier, dann gilt dein altes Ich mit deiner alten Schuld auch als gestorben in Christus. Genau das sehen wir auch symbolisch in der Taufe. Das Untertauchen in das Wasser zeigt, Christus ist gestorben und im Glauben an Christus gilt auch mein altes Ich als gestorben. Die alte Schuld, das alte Leben ist begraben. Wie es auch in Römer 6, Vers 3 bis 4a heißt, oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft wurden. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Die Taufe ist ein Zeichen davon, dass die vom Gesetz geforderte Strafe, der Tod, geschehen ist. Damit ist diese entstandene Schuld der Sünde, diese Ursache der Feindschaft mit Gott beseitigt. Das zu verstehen, zu wissen, dass das alles bezahlt ist, ist so befreiend. Der Teufel, er nutzt oft Sünden aus unserer Vergangenheit, um uns anzuklagen. Plötzlich erinnert man sich an Dinge, die man in seinem alten Leben getan hat. Man hat vielleicht was gestohlen, man war streitsüchtig, man hatte Hass in der Familie, sexuelle Sünden. Doch wer in Christus ist, darf wissen, diese Schuld ist beseitigt. Paulus sagt in Römer 6, Vers 7, denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Und ähnlich steht es dann auch in Römer 8, Vers 1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Selbst wenn du sagst, ich habe die schlimmsten Sünden begangen, die man sich so als Mensch nur vorstellen kann. Ich habe Missbrauch begangen. Ich bin für den Tod eines Menschen verantwortlich. dann hat das Leben sicherlich noch berechtigte Konsequenzen. Aber wenn du in Christus bist, wenn du mit ihm gestorben bist, wurde alles bezahlt, was du vor Gott schuldig bist. Dann darfst du sagen, ich bin versöhnt mit Gott. Wenn nun Gott alles getan hat und du in Christus bist, wenn sein Tod durch den Glauben auch für dich gilt, was bedeutet das dann konkret für mein heutiges Leben? Was hat das für eine Auswirkung? Nun, die Täuflinge, sie werden heute hoffentlich nicht nur untergetaucht. Der Plan ist, dass sie auch wieder aus dem Wasser auftauchen sollen. Und so endet die Botschaft des Evangeliums auch nicht mit dem Untertauchen in den Tod mit Christus, sondern es schließt auch die Auferstehung mit ein. Eine Auferstehung zu einer neuen Lebensrealität. Und das ist auch mein zweiter Punkt. So wie wir am Ende von Vers 21 lesen, über die Gerechtigkeit in ihm, also die Gerechtigkeit in Christus, so lesen wir da auch am Anfang von diesem Textabschnitt, Vers 17, von dem in Christus sein. Da heißt es, Vers 17, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Unter derselben Bedingung wie vorhin, dem in Christus sein, im Glauben Christi stellvertretendes Werk für sich annimmt, ist man eine neue Schöpfung. So wie man in den Tod Christi hineingetaucht wurde, steht man mit Christus zu einem neuen geistlichen Leben auf. So wie es auch in Römer 6, die Verse 5 und dann 8 bis 10 steht. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines, also Christi Todes, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. Und genau das feiern wir auch gleich bei der Taufe. Ihr lieben Täuflinge, taucht unter, weil das alte Leben mit seiner Schuld, mit seiner Herrschaft der Sünde begraben wurde. Und ihr taucht wieder auf, weil ihr eine neue Schöpfung seid, lebendig für Gott in Christus. Wer in Christus ist, befindet sich in einer neuen Realität. Er lebt mit Christus ein Leben für Gott. Die alte Natur ist gestorben. Die alte Natur mit ihren Werten, ihren Ideen, Plänen, Vorlieben, Begierden ist Vergangenheit. Die alte Natur, welche von der Sünde beherrscht wurde, ist Vergangenheit. Die alte Natur, in der alles dem eigenen Ich dienen sollte, ist Vergangenheit. Die alte Natur, in der ja alles auf das Irdische bedacht war, ist Vergangenheit. Stattdessen ist Neues geworden. Eine neue geistliche Natur ist entstanden mit neuen Werten, mit neuen Ideen, mit neuen Plänen. Die neue Natur, so lehrt uns die Bibel, wird nicht mehr von der Sünde beherrscht, sondern Gottes Geist wirkt Früchte der Gerechtigkeit in den Menschen. Die neue Natur, sie strebt nach Gott und den Nächsten zu lieben. Die neue Natur, sie ist auf das Himmlische bedacht. Paulus, der Autor dieses Textes, hat das selbst auch erlebt. Früher lebte er nach seinen eigenen Vorstellungen. Er war getrieben von Ehrgeiz, von Stolz, von Eigeninteresse. Er verfolgte und tötete Christen. Doch als er Christus begegnete, wurde er ja umgewandelt. Gottes Geist wirkte in ihm und er lebte, wie seine alte Natur gestorben war. Er lebte nun in einer neuen Realität, die Gott ihm geschenkt hatte. Ein Leben geprägt von Glauben an Gott und gehorsamen Dienst am Evangelium. Und genau diese Erfahrung, die gilt nicht nur Paulus allein. Wenn du an Jesus Christus glaubst, hat in dir ein neues Leben begonnen. In diesem neuen Leben hast du neue Ziele, neue Werte, neue Bestrebungen. Du bist nicht mehr wie das alte Ich unter der Macht der Sünde, sondern durch den Heiligen Geist befähigt zu einem Leben in Heiligung, diesem andauernden Umgestaltungsprozess in das Bild Christi. Vielleicht ist es dieses neue Leben ja noch nicht überall sichtbar. Vielleicht kämpfst du hier und da noch mit alten Gewohnheiten, aber das neue Leben, die neue Realität, sie ist wirklich schon da, wenn du in Christus bist. Stellt euch ein Tulpenspross vor, der gerade aus der Erde hervorbricht. Das Herausbrechen aus der Erde ist sicherlich nicht leicht. Er muss diese Schwere der Erde durchbrechen. Manchmal ist der Spross so klein, dass er kaum sichtbar ist oder vielleicht sogar vollständig unter der Erde ist. Doch auch wenn wir ihn nicht sehen, wenn er auch vielleicht klein und schwach ist, lebt er trotzdem bereits. Er wächst, er nimmt Nährstoffe ein und wird eines Tages zu einer Blüte. Und ich denke, ähnlich ist es auch mit dem Leben in Christus. Wenn wir unser Leben ihm anvertrauen, ist die alte Natur gestorben und ein neues Leben ist vorhanden. Auch wenn wir das manchmal nicht so spüren oder sehen. Und liebe Täuflinge, seid eurer neuen Identität in Christus bewusst. Ihr seid neu geschaffen. In Christus seid ihr eine neue Schöpfung. Lebt bewusst in dieser neuen Natur, wie der Spross, der langsam aus der Erde der Sonne entgegenwächst. Seid euch bewusst, dass ihr nicht mehr Sklaven eurer alten Gewohnheiten seid. Seid euch bewusst, dass ihr ein neues, geistliches Leben habt. Wie kann man das ganz praktisch umsetzen? Nun, zum einen, damit ein Spross wächst, braucht er Wurzeln, um Nährstoffe aufzunehmen, um Halt zu haben. Ich denke, ähnlich ist es auch im geistlichen Leben. Man muss in einer geistlichen Nahrungsquelle verwurzelt sein. Deshalb seid dort, wo es geistliche Nahrung gibt. Seid im Gottes Wort, lest es, verankert euch darin. Seid dort, wo das Wort Gottes gepredigt wird, um auch dort Nahrung aufzunehmen. Seid dort, wo Gottes Wort gelebt wird. Begebt euch in Gemeinschaft, um auch dort mit anderen Gläubigen zusammen ermutigt zu werden im Glauben an Christus. Und zweitens, ein Spross, er wächst zum Licht hin. Er richtet sich zur Sonne aus und genauso können wir es auch das geistliche Leben bewusst ausleben, indem wir im Gebet hin zu Gott streben. Hebräer 4, Vers 16 werden wir aufgefordert, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Wenn wir mit Gott versöhnt sind, können und sollen wir uns mutig an Gott richten. Lasst uns freimütig mit unseren Nöten, aber auch mit unseren Freuden an Gott richten. Er empfängt seine Kinder mit Barmherzigkeit und Gnade. Also wenn du ein neues Leben in Christus hast, dann halte dich auch für lebendig. Halte dich für jemand, der aus dem Wasser wieder aufgetaucht ist. Sei dir dieser neuen Realität der Versöhnung bewusst. Wir haben bisher gesehen, dass Gott Versöhnung schafft, indem Jesus Christus stellvertretend stirbt. Wir haben gesehen, dass jemand, der mit Gott versöhnt ist, eine neue Lebensrealität besitzt. Aber das zentrale Argument oder das zentrale Element, weshalb Paulus diesen Abschnitt schreibt, das haben wir noch nicht betrachtet und das ist mein dritter Punkt, der Dienst der Versöhnung. Gott hat uns nicht nur mit sich selbst durch Christus versöhnt. Gott ist es auch, der zur Versöhnung durch uns einladen möchte. Gott hat sich entschieden, die Botschaft von der Erlösung in Christus durch die bereits Versöhnten zu verkündigen. Paulus schreibt dazu, dass es Gott ist, der, Vers 18, uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Gott ist es, der, Vers 19, in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. Und daher schreibt Paulus, Vers 20, so sind wir nun Gesandte an Christi Statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Paulus beschreibt hier, dass er einen göttlichen Auftrag erhalten hat. Er und seine Mitarbeiter sind eingestellt in diesem Dienst der Versöhnung. Paulus steht in ganz besonderer Weise in diesem Dienst, weil er ein Apostel ist, doch der Auftrag, der gilt nicht nur ihm. Wir sehen hier, dass das Versöhntwerden sowohl in Vers 18 als auch in Vers 19 ganz direkt mit dem Dienst der Versöhnung verbunden ist. In Vers 18 heißt es nämlich, mit meinen eigenen Worten, Gott bewirkt Versöhnung und gibt den Dienst der Versöhnung. In Vers 19, Gott versöhnt die Welt mit sich selbst und gibt das Wort der Versöhnung. Deshalb, liebe Täuflinge, liebe Gemeinde, wir sind Gesandte Gottes. Wir sind berufen, die Worte des Evangeliums an unseren Nächsten weiter zu rufen. Der König, der uns selbst begnadigt hat, stellt uns nun in seinen Dienst. Wir sollen Botschafter sein, wir sollen Repräsentanten sein. Die Botschaft, die wir selbst gehört und geglaubt haben, dürfen wir nun denen verkündigen, die diese Botschaft noch nicht gehört haben. Wir sind gerettet nicht ohne einen Grund, sondern dafür, dass wir diese Rettung in der Welt verkündigen. Jeder, der in dieser neuen Schöpfung lebt, hat die Verantwortung, nun selbst zu ermahnen und zu bitten an Christi statt. Jesus selbst hat uns diesen Auftrag ja auch ausgesprochen, Matthäus 28, diese bekannten Worte aus den Versen 19 und 20. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. So hat Jesus vor seiner Himmelfahrt seinen Jüngern schon den Auftrag gegeben. In aller Welt sollten sie gehen und das Evangelium verkündigen. Und dazu, liebe Glaubensgeschwister, dazu sind auch wir aufgerufen. An dem Ort, an dem Gott uns stellt, dort sollen wir Gottes Friedens Absicht verkündigen. Und Gott, er befähigt uns auch dazu. Alles aber von Gott, das gilt auch für den Dienst der Versöhnung. Gott gibt uns natürlich das, ja auch das Mittel dafür an die Hand. Er gibt uns sein Wort. Es sind in erster Linie nicht unsere eigenen Lebensgeschichten, die erzählt werden sollen. Das kann hilfreich sein. Es ist auch in erster Linie nicht irgendein humanitäres Werk, um dieses Wort der Versöhnung auszusprechen, obwohl auch das hilfreich sein kann. Aber schließlich soll es um das Wort gehen. Das Wort der Versöhnung soll weitergegeben werden. Dem Mitschüler, dem Kollegen, den Nebensitzer im Zug, den Nachbar, wer auch immer es ist, lasst uns ihnen zurufen, lass dich versöhnen mit Gott. Denn Gott hat alles vollbracht, indem er seinen Sohn deine Strafe hat tragen lassen. Lasst uns diese Worte der Errettung verkündigen. Man tut sich manchmal damit echt schwer, das kenne ich auch von mir selbst. Aber da darf ich Mut zu sprechen, alles ist von Gott. Er wird auch die passenden Worte geben. Über Paulus wurde gesagt, gerade in diesem Brief erwähnt er es, dass seine Rede wohl schwach gewesen sei. Also menschlich gesehen waren das keine großartigen Worte. Aber wir wissen, auf was ja für eine mächtige Art und Weise Gott durch Paulus gewirkt hat. Viele, viele Gemeinden sind in Europa und Asien durch sein menschlich schwaches Wort entstanden. Wieso soll das Wort verkündigt werden? Wieso ist das wichtig? Weil die Versöhnung, die Erlösung von Gottes Zorn nicht ohne persönlichen Glauben geschieht. In Römer 5, Vers 1, dort heißt es, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Der Frieden mit Gott, die Versöhnung, kommt durch den Glauben an Gott. Und woher kommt dieser Glaube? Wir sehen hier eine Verkettung. Römer 10, Vers 17 sagt, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber das Wort Christi. Damit Glauben entsteht, damit Menschen zum Glauben kommen, muss das Wort Christi verkündigt werden. Und ich möchte uns aufrufen, dass wir unser Leben überprüfen. Sind wir von dieser Versöhnung so ergriffen, dass wir ja voller Leidenschaft selbst Teil der Verkündigung dieser Versöhnung sein wollen? Sind wir so von dieser Versöhnung ergriffen, dass ja, wir voller Mut jetzt selber diese rettenden Worte aussprechen wollen? Sind wir davon ergriffen, wie Menschen um uns herum verloren gehen, weil sie alle das Potenzial haben, ein Leben für Gott zu führen? Stell dich mal einen Vogel vor, der auf seinen Eier brütet. Tag für Tag, Woche für Woche sitzt er still und treu auf dem Nest. Er verlässt es kaum, er gibt seine Wärme ab, schützt die Eier vor Kälte, gegen den Sturm, gegen Feinde. Eine Leidenschaft hat von diesem Vogel Besitz ergriffen und selbstlos dient er jetzt mit dieser Gewissheit, dass die Dinge, die er tut, dazu beitragen können, dass hier neues Leben entsteht. Wie groß ist dann die Freude, wenn dann eines Tages die Schale aufbricht und neues Leben schlüpft? ähnlich wird. Derjenige von einer Leidenschaft übermannt, der ergriffen davon ist, dass Gott durch ihn andere Menschen zur Versöhnung einlädt. Er sehnt sich danach, er fleht vor Gott, er schuftet, um dieses Wort der Versöhnung weiterzugeben. Sein Herz brennt dafür, dass Gottes Friedensbotschaft verloren gehende Seelen erreicht. Bist du von dieser Leidenschaft ergriffen? Sind wir als Gemeinde von so einer Leidenschaft ergriffen? Wir sollen Botschafter sein, weil es Gottes Weg ist, dass durch die Verkündigung des Wortes ein rettender Glaube entsteht. Und aus diesem Grund möchte ich auch heute noch einmal ganz direkt diesen Ruf der Versöhnung aussprechen. Wenn du heute hier bist und weißt, dass du keinen Frieden mit Gott hast, wenn du weißt, dass du in Trennung mit Gott lebst, wenn du weißt, dass du einen riesigen Schuldenberg zu verantworten hast, für den eigentlich der gerechte Zorn für dich gilt, dann möchte ich dich ermahnen an Christi Stadt. Gott hat alles bereits für diese Versöhnung getan. Er hat seinem Sohn deine Schuld aufgeladen. Er hat seinen Zorn für deine Sünden auf Jesus Christus ausgegossen. Er hat den Weg zu ihm freigemacht. Nun liegt die Verantwortung bei dir. Der Krieg ist vorbei. Gott hat Frieden gemacht durch Christus und du bist aufgefordert, jetzt selbst deine Rebellion zu beenden. Leg deine Waffen nieder, mit denen du noch dich gegen Gott auflehnst. Begreife, dass Jesus Christus auch für deine Schuld gestorben ist. Glaube daran, dass sein Tod nun auch für dich gilt. Begreife, dass Jesus Christus von dem Toten zu neuem Leben auferstanden ist. Und glaube daran, dass wenn du in Christus bist, auch du zu neuem Leben weg bist. Lass dich versöhnen mit Gott. Wieso feiern wir heute die Taufe? Was ist der Hintergrund? Was ist geschehen? Wir feiern heute Taufe, weil Ben, Oskana, Louise, Lia und David öffentlich bekennen, Gott hat durch Jesus Christus sich mit mir selbst versöhnt. Sie bekennen öffentlich, was er schon längst für sie am Kreuz getan hat. Liebe Täuflinge, ihr seid eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und Neues ist geworden und lebt nun in dieser neuen Realität. Geht als seine Botschafter durch den Alltag. Seid verwurzelt in seinem Wort und lasst euch durch seinen Geist auch im Gebet stärken. Als Gemeinde beten wir auch für euch mit und freuen uns, dass ihr nun auch Teil der Gemeinde werdet. Der Herr segne euch und mache euch zu treuen Zeugen seiner herrlichen Versöhnung. Und so möchte ich auch noch mal beten und lade euch dazu aufzustehen.